Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Das Mädchen hat den Kopf in den Nacken gelegt und die Augen sind geschlossen. Und das ist auch gut so, denn auf dem linken Auge sitzt ein recht großer Käfer und ein zweiter Käfer läuft gerade über den Mund. Doch das alles scheint dieses Mädchen überhaupt nicht zu stören. Das Bild strahlt eher sowas wie, ja, vielleicht sogar Ruhe oder Kraft aus. Caroline Klöppel, warum ist das das Titelbild?
Also wir haben es als Titelbild verwendet, weil wir es eben auch als das ausdrucksstarkste Bild empfinden und es eben so viele Komponenten hat. Also es verbindet eben diese Naturverbundenheit mit dem Kindlichen, mit dem Spielen, mit der Unerschrockenheit.
Das ist nämlich das Titelbild vom Bildband Mädchenland. Im Englischen heißt es Kingdom of Girls.
Genau.
Ist der Name der Ausstellung, ist der Name des Projektes, das du gemacht hast. Insgesamt 10 Monate hast du in einer der letzten matrilinearen Kulturen gelebt, in Indien. Und bist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Caroline Klöppel, schön, dass du da bist.
Freut mich auch, danke.
Die Radio Wissen.
Caroline Klöppel ist zu Gast. Caroline, am Anfang ist das so, du darfst dir was wünschen bei uns. Wir haben uns 3 wahnsinnige Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen darfst. Und hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Caroline Klöppel. Erstens, Besuch der Documenta 14 in Kassel 2017.
Klingt schon mal sehr gut.
Warst du bei der letzten Documenta?
Ja, auf jeden Fall. Ich war bei den letzten 3 Dokumenten.
Und bist du dann, wenn du nächstes Jahr hinfährst, die ist, glaube ich, von Juni bis September in Kassel, nimmst du dir richtig Zeit oder ist das dann so ein Tag, wo du hinfährst?
Ja, so ein verlängertes Wochenende. Ich denke mal so 4-5 Tage sind auf jeden Fall entspannt, weil es ist ja immer ganz viel Programm, ganz viel los, ganz viel zu sehen. Und das genieße ich dann auch in meiner Heimatstadt, wenn dann mal so ein internationaler Trubel da ist.
Kassel ist Heimat?
Genau, ja.
Auch studiert?
Ja.
Was?
Genau. Visuelle Kommunikation und dann war ich eben 4 Jahre lang in der Klasse für Fotografie mit künstlerischem Abschluss.
Gutes Studium in Kassel? Also Spaß gemacht?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Für Fotografie würde ich im Nachhinein mir vielleicht doch eine andere Universität suchen, weil wir hatten leider nur einen Professor für Fotografie, Bernhard Prinz. Also wir sind gut zurechtgekommen, aber ich denke, dass es auch gut ist, wenn man sich verschiedenen Input von mehreren Lehrenden holen kann. Und das war in Kassel nicht der Fall. Ansonsten ist die Stadt super gewesen zum Studieren.
War dir immer klar, dass Fotografie deins sein würde?
Ja, ich glaube seit der 12. Klasse in der Schule. Also ich hatte mein Klassenlehrer war eben der Leiter der Foto-AG und ich habe schon ganz früh meine eigenen Handprintabzüge dort gemacht und hatte sehr viel Spaß dran.
Zweite Möglichkeit wäre ein Abend in Berlin, Couch, Club oder Kino?
Je nachdem, gerne auch Kino und dann Club, aber auch gern Couch.
Berlin ist heute zu Hause?
Ja, genau, seit 6 Jahren.
Weil nochmal mehr Input sein sollte, von Kassel nach Berlin gegangen oder weshalb Berlin?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich war, ich glaube im 7. oder 8. Semester war ich ein Jahr in Lissabon zum Austausch und war danach noch 8 Wochen in Kassel und bin dann nach Berlin gezogen, also bevor ich überhaupt meinen Abschluss gemacht habe. Aber mich hat es dann irgendwie rausgezogen und viele meiner Freunde sind auch schon nach Berlin gegangen. Und denen bin ich dann einfach gefolgt. Das war eigentlich überhaupt keine Frage, wohin. Es war eigentlich klar.
Es konnte nur Berlin sein.
Ja.
Dritte Möglichkeit ist Besuch der Fotokina in Köln. Caroline darf sich ein Teil frei aussuchen.
Ich glaube, dann wäre es die Documenta.
Von den Fotokina ist nicht so als Fotografin?
Also ich meine, ich bin eben nicht so technikfixiert, wie wahrscheinlich viele andere Fotografen auch. Also egal, also mit was ich letztendlich das Foto schieße und diese technischen Komponenten sind für mich nicht so wichtig. Also ich werde auch ganz ungern gefragt, mit was ich fotografiere.
Mit was fotografierst du?
Weil ich es einfach so unerheblich finde für das Bild. Und
das ist ein dienendes Mittel für dich.
Fotokina ist ja eher so eine Fotomesse, ne? Genau.
Ja, aber es ist für dich eher ein dienendes, du musst es beherrschen, genau, und du musst es können, aber es ist nicht der Fokus.
Ich muss irgendwie damit umgehen können, um halt zu dem Bild zu gelangen, aber wirklich gerne beschäftigen tue ich mich mit der Technik nicht, nein.
Dann wäre es, dann wäre es die Dokumenta, ja. Sagt Caroline Klüppel. Ist Fotografin, würdest du dich aber schon, ist so der Beruf, den du, wenn du dich selbst bezeichnen müsstest, auch nehmen würdest, dich als Fotografin zu bezeichnen?
Ja, Fotografin, Journalistin, auch Künstlerin. Also ich habe auch schon viel künstlerische Projekte gemacht. Also Mädchenland ist eigentlich das erste Projekt, wo es wirklich auch einen journalistischen Ansatz gibt.
Die Khasi sind ein indigenes Volk im Nordosten von Indien. Wikipedia sagt, das sind so etwa 1,1 Millionen Angehörige, genau, die es gibt.
Richtig.
Insgesamt hast du 10 Monate bei denen verbracht und zwar in mehreren Etappen.
Genau, ich war 3-mal dort.
Zwischen insgesamt 2013 und 2015.
Genau.
Und du hast, glaube ich, geschrieben, in einem Dorf, das aus knapp 100 Häusern besteht, ist das richtig?
Ja, 95 waren es, glaube ich. Jetzt sind es wahrscheinlich 3 mehr.
Hast du neue Freunde gefunden in der Zeit da?
Ja, ich würde sagen, für die Zeit dort hatte ich Freundschaften. Das waren andere Freundschaften als hier natürlich.
Gibt es aber das Konzept Freundschaft ist schon vergleichbar zu dem, wie wir es auch haben?
Auf jeden Fall. Also Freundschaften in Indien, würde ich sagen, sind nicht weniger eng als bei uns. Und ich würde sagen, dass Familienmitglieder untereinander viel enger befreundet sind. Also diese Verbundenheit in der Familie ist einfach sehr viel stärker. In dem Dorf, in dem ich gelebt habe, zum Beispiel, war die Dorfgemeinschaft sehr, sehr eng, sehr stark. Also mit positiven wie auch negativen Aspekten. Das heißt, die Häuser standen sehr dicht beieinander. Man hat eigentlich alles mitgekriegt, so in der eigenen Straße. Die Häuser, die waren ja auch nur aus Holz, Blech und Bambus erbaut. Geräuschmäßig hat man da einfach alles mitbekommen. Und,
im Guten wie im Schlechten.
Genau, im Guten wie im Schlechten. Aber es war doch eine sehr stützende Gemeinschaft, würde ich sagen. Also trotz Faktoren wie Neid oder Gram teilweise übereinander, war es doch eine sehr stützende Gemeinschaft. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass halt irgendwie die Hälfte der Dorfbewohner einfach verwandt miteinander ist, natürlich.
Die Khasi sind ein matrilineares System.
Mhm.
Und zwar eines der letzten, die es so überhaupt
der
noch...
Der wenigen,
oder
ja.
Der wenigen, die
also
es überhaupt noch gibt.
Das ist immer so wertend.
Ja, wer ist jetzt das Letzte und das Allerletzte?
Ja, ja.
Und genau, also eine der wenigen,
genau,
die es gibt. Ich habe gelesen, Khasi, wenn man es versucht, wörtlich zu übersetzen, von einer Frau geboren.
Genau, ja. Von der Mutter geboren.
Ja. Mhm. Was ist so... Also wie zeigt sich das, dass das ein matrilineares System ist?
Ja, bei den Khasi ergibt sich eben diese Matrilinearität dadurch, dass der Name von der Mutter an die Kinder weitergegeben wird und dadurch auch die Töchter einer Familie eine ganz besondere Rolle einnehmen und eben sehr geschätzt werden. Also eine Familie, in der nur Söhne geboren werden, die gilt als unglücklich.
Okay.
Und genau, dann ist es so, dass eben die Töchter oder eigentlich die jüngste Töchter die Verantwortung für die Eltern übernimmt und oft auch im Haus der Eltern wohnen bleibt. Also ihr Ehemann wird dann bei seinen Schwiegereltern einziehen. Genau, und diese jüngste Tochter, die wird auch Kadu genannt und sie übernimmt eben auch die spirituelle Verantwortung für die Familie, wenn die Eltern gestorben sind. Sie wird auch das Haus erben, den gesamten Besitz.
Wie merkt man das im Umgang mit den Jungs, also als wenn männliche Kinder geboren sind? Werden die anders behandelt dann auch tatsächlich?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass viele Eltern eine Tochter bevorzugen. Mittlerweile wird es aber auch glücklicherweise bei den Khasi liberaler und eben diese Tradition, nur die jüngste Tochter zu beerben, also das... Ja, wird gar nicht mehr so sehr so streng praktiziert. Also die Eltern, die sehen schon ein, dass es ungerecht ist den Söhnen gegenüber, was auch sehr gut ist. Und also die Kultur wird insgesamt liberaler.
Wie ist das gesellschaftliche Leben sonst organisiert? Sind das Leute, die Landwirtschaft betreiben als Subsistenzwirtschaft? Oder also was muss ich mir so als gesellschaftliche Fundierung vorstellen?
Ja, also die Khasi, die leben ja in Meghalaya. Das ist ein ganz dünn besiedelter Bundesstaat in Indien.
Oben im Nordosten.
Genau, nördlich von Bangladesch. Der Bundesstaat zählt nur 3 Millionen Einwohner und eben der Großteil gehört, ich glaube, 90% oder 95% gehört eben diesen drei großen Tribes an, also Khasi, Jhantia und Garo. Eben also dieses Leben der Khasi, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also in der, die Hauptstadt ist Shillong, die zählt ungefähr, ich weiß nicht, 200.000
okay, schon eine Großstadt.
Einwohner. Und ja, da ist das Leben natürlich modern. Es gibt Universitäten, gute Krankenhäuser, ein gutes Stadtleben. Also Shillong ist auch ziemlich beliebt unter den Indern. Als,
also hohe Lebensqualität, was ja, wir ja, als doch. Hohe Lebensqualität beschreiben
würden.
Ja, eben
auch durch die hohe Lage. Ich glaube, Shillong liegt bei über 1000 Höhenmetern auf jeden Fall. Und da hat man eben nicht diese Hitze, wie in vielen anderen indischen Großstädten.
Und in dem Dorf, in dem du warst, wie war da der? Also was haben die Leute da beruflich gemacht?
Ja, also die meisten waren Landwirte oder Tischler. Also ich spreche jetzt erstmal von den Männern. Ja, Landwirte, Tischler, viele, also einige Dorfbewohner hatten, also besitzen auch Land. Dann gibt es natürlich bei den Khasi den Betelnusshandel. Also viele Khasi, die eben Land besitzen, verkaufen die Betelnüsse. Das ist ein, das Betelnusskauen ist ein ganz berühmter Brauch bei den Khasi. Das ist so eine orangene Nuss, die ganz bitter schmeckt. Die wird dann zusammen mit einem Betelblatt und ein bisschen Kalk gegessen und verursacht so ein ganz kurzes, kleines High. Hm. Und also viele Khasi kauen die den ganzen Tag, die macht auch die Zähne so rot. Und diese Betelnüsse werden eben in Teilen Indiens gehandelt und eben in ganz Meghalaya. Und davon leben viele Khasi auch. Ansonsten in den Dörfern, also die Frauen bleiben oft zu Hause oder helfen eben so ein bisschen in der Landwirtschaft. Die verdienen leider nur halb so viel wie die Männer.
Okay, das ist ähnlich wie bei uns auch, dass Frauen schlechter bezahlt sind, aber die gesellschaftliche Anerkennung ist doch deutlich höher für die Frauen.
Ja, die werden sehr geachtet.
Also hast du Erlebnisse gehabt, an denen man dieses Männer- und Frauenbild deutlich merkt, weil Männer und Frauen so und so miteinander umgehen? Ich weiß nicht, in Beziehungen, Freundschaften. Du hast selbst in einer Gastfamilie gelebt. Also gibt es so Beispiele, ja, an denen das mal deutlich wird?
Also in meiner Familie war es so, dass, oder eigentlich in jeder Familie, die ich besucht habe, habe ich immer ganz genau gespürt, das ist das Haus der Frau. Sie war viel präsenter. Die Männer, die wirkten halt so ein bisschen wie auf Besuch oder halt geduldet. Oder die waren halt ja, nicht so präsent.
Das heißt, die Frauen sind auch die Gastgeber in dem Moment zum
Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall. Und jetzt Männer, also in Maulinong, wenn die sich verabredet haben, dann haben sie sich meistens außerhalb des Hauses getroffen. Genau, und die Frauen saßen dann halt mit vielen Freundinnen am Feuer. Männer waren auch dabei, aber sie wirkten oft ein bisschen im Hintergrund.
Sind die Männer dann... Also gehen die raus und tauschen sich dann frustriert aus oder gibt es da Spannungen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, doch. Also ich habe auch auf jeden Fall Spannungen erlebt, auch in meiner Familie. Und zwar wird es eben, also es wird vermutet, auch von vielen Khasi-Männern und auch beklagt, dass eben ihre Stellung innerhalb der Kultur ihr Selbstbewusstsein schwächt, sie wenig verantwortlich macht für ihre Familie. Und das habe ich eben auch erlebt, dass viele Familienväter ganz wenig involviert waren in das Familienleben, sich dann nach der Arbeit mit ihren Freunden getroffen haben, um erstmal einen Whisky zu trinken. Und ja, bei meiner Gastfamilie war es auch so, dass Nang Roys Ehemann oft erst ganz spät abends nach Hause gekommen ist.
Das war deine Gastmutter?
Genau, meine Gastmutter, der ist dann manchmal erst um 11, 12 halt betrunken nach Hause gekommen. Und es ist leider auch so, dass Alkoholmissbrauch und auch Drogenmissbrauch in vielen Dörfern ein Problem darstellt.
Und streiten die sich dann oder ist das so unausgesprochen?
Beides. Also ich glaube, jetzt für Nang Roy, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sie darunter leidet. Aber es war auch so, dass sie ganz offen kommuniziert hat, dass sie froh ist, wenn ihr Mann nicht zu Hause ist. Das hat mich auch traurig gemacht für sie. Aber ich glaube, Frauen definieren sich halt sehr wenig über ihre Männer. Also wenn sie verliebt sind, wenn sie eine glückliche Beziehung führen, ist das toll. Aber der Mann ist nicht dazu da, um die Frau glücklich zu machen. Also die Frau hat einfach ein so starkes soziales Umfeld über ihre Familie, ihre Freunde, ihre Freundinnen, ihre Kinder. Also die sind ihr viel wichtiger.
Ist das denn die Art der Beziehung, die du da erlebt hast in deiner Gastfamilie? Würdest du sagen, ist das das Typische?
Also ich habe auch unsere Nachbarn erlebt. Das war ein junges Paar, die waren sehr verliebt und sehr fürsorglich miteinander. Und da war auch der Freund von der Eva, die ich gut kennengelernt habe, sehr involviert bei der Kindererziehung der beiden Töchter. Kann man nicht sagen. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass eben der Kasimann in dieser Kultur mittellos bleibt. Also das wirklich das Einkommen, bevor er heiratet, gehört seiner Mutter. Das Einkommen nach der Heirat gehört seiner Frau. Also er liefert wirklich seine Einkünfte am Ende der Woche bei der Ehefrau ab, wenn er ein guter Ehemann ist. Ja, und ich meine, also dieses Mittellose, dieses Flatterhafte, dieses Hedonistische dann auch, das wird natürlich dadurch gefördert. Und also ein Mann, der keine Verantwortung gegenüber seinen Kindern übernehmen muss, der kann halt auch einfach gehen. Und das passiert leider auch. Also ich habe viele Kasimänner auch kennengelernt, die haben schon 2 oder 3 Familien gegründet.
Sag mal noch, ja. Gastfamilie, das heißt Mutter, Vater und du vier
Kinder? 4 Kinder, genau. Ja. 2 kleine Söhne, Zwillinge, eine 3-jährige Tochter und eine 7-jährige Tochter.
Gab es in der Zeit, in den 10 Monaten, die du da warst, in 3 Etappen, keine Ahnung, sowas wie das besonderste Erlebnis?
Nein, eigentlich nicht. Kein besonderes Erlebnis, aber vielleicht ein ganz besonderer Eindruck, und das war eben die älteste Tochter meiner Gastfamilie.
Inwiefern?
Genannt Grace, auch ein sehr schöner Name. Ja, Grace hat mich eigentlich über die gesamte Zeit sehr beeindruckt. Sie ist noch ein ganz junges Mädchen.
Also wie
jetzt,
alt?
Jetzt ist sie, glaube ich, 8 oder 9. Damals war sie 7 Jahre alt, als ich sie kennengelernt habe, oder sogar 6. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall noch ein sehr junges Mädchen. Und sie hat aber schon in diesen jungen Jahren ihre Mutter sehr stark unterstützt als älteste Tochter. Und ihre Mutter Nangra konnte ihr wirklich für 2 Stunden das Haus überlassen, und sie kümmerte sich währenddessen um ihre 3 jüngeren Geschwister. Eine sehr taffe Aufgabe. Also die Zwillinge, die waren wirklich anstrengend. Die sind immer ausgebüxt.
Wie alt waren die?
Ich glaube, mit 9 Monaten habe ich sie kennengelernt, und dann das letzte Mal.
2, 3, genau. Irgendwie so in der Ecke.
Genau. Grace musste sie dann ganz oft wieder einfangen. Also wie 2 Schäfchen, die immer ausgebüxt sind. Sie konnte Tee kochen, ihre Geschwister baden, sie beruhigen.
Ja. Wie war Kommunikation für dich? Also wenn du sagst, du hast zu ihr auch einen ganz guten Draht irgendwie bekommen, wie habt ihr euch verständigt? Mhm.
Also ich hatte wirklich Glück. In Maulinong gibt es eine englische Schule, und genau, Grace war eben Schülerin dieser Schule, konnte so ein paar Brocken Englisch, und sie hatte auch große Freude dran, diese bei mir auszuprobieren. Und ich habe mich auch bemüht, die Kasi-Sprache zu lernen.
Also wie weit bist du da gekommen?
Also ich konnte geläufige Wörter sprechen, also und auch einfach einfache Sätze bilden. Genau, aber für unsere Kommunikation, da gab es eigentlich nie Probleme. Wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Also auch mit allen Bewohnern des Dorfes. Also sie waren mir eigentlich sehr nah. Ich kann gar nicht sagen, wodurch, ob es jetzt daran liegt, dass sie Christen waren. Oder also ich bin ja davor auch durch Indien gereist, und mir waren meine anderen Bekanntschaften nie so nah wie die Kasi.
Gab es Probleme mal in den Etappen, in denen du da warst, wo du auch gemerkt hast, jetzt wäre für dich eigentlich ein ganz guter Punkt, um, ich weiß nicht, den Rückzug anzuziehen, oder du merkst, jetzt ist es doch sehr, sehr schwierig, oder du fühlst dich schlichtweg auch unwohl. Gibt es ja auch manchmal einfach solche Momente, wenn man da längere Zeit ist.
Ja, also ich war einige Male kurz davor abzureisen. Besonders, glaube ich, beim ersten Aufenthalt, da war ich insgesamt 6 Monate in Maulinong. Zwischendrin habe ich sogar in Nepal das Visum verlängert und bin dann noch mal zurückgereist. Aber ich glaube, was sehr gut für mich war, dass ich keinen Rückflug gebucht hatte. Also ich konnte wirklich immer gehen, und diese Freiheit hat es mir erlaubt, dann doch immer weiterzumachen. Also,
was waren das für Punkte, an denen du für dich fast gesagt hättest,
naja,
ich gehe zurück?
Ich war halt einige Male dann doch sehr krank. Also ich hatte so 2, 3 Male richtig starke Durchfälle. Da ging es mir dann nicht gut. Oder wenn ich meine Familie, wenn ich meine Freunde vermisst habe. Also die die Gastfreundschaft in Maudenong war natürlich sehr, sehr groß und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und aufgenommen und gut versorgt, aber ich konnte eben doch keine tiefsinnigen Gespräche führen und also es blieb dann doch immer von der Sprache her schon oberflächlich. Ja, also
hast du für dich das irgendwie gelöst, indem du, weiß nicht, Briefe geschrieben hast oder Tagebuch, um so die eigenen Gedanken so ein bisschen zu sortieren? Oder ist das das, was wirklich dann auch die Fotografie für dich leistet?
Ja, ich glaube, ich habe mich einfach wirklich sehr in das Fotoprojekt gestürzt. Und das hat mich auch oft festgehalten und weitermachen
lassen. Es gibt ein Bild von vielen, das ist auch im Bildband drin. Und auf diesem Bild sieht man ein Mädchen, das hat ein geblümtes Kleid an. Und das steht auf so einem, ich würde sagen, das ist so ein Holzschemel in der Ecke neben so einem Schrank. Und dahinter ist das Fenster. Und es sieht eigentlich so aus, als ob dieses Mädchen Verstecken spielt. Das hält sich so die Hände vors Gesicht.
Ja, ja.
Und dann sieht man, dass sie auf den Handflächen nach außen sich selbst Augen, weiß nicht, ob sie sich selbst, aber sie hat Augen drauf gemalt. Und dann ist das so ein bisschen dieser Effekt wie Pirates of the Caribbean, wenn der Johnny Depp die Augen zumacht und man sieht wieder Augen. Das heißt Grace with Scary Eyes, glaube ich, das Bild. Weißt du noch, wie das entstanden ist? Also ist das bei ihr zu Hause?
Das ist bei einer entfernten Verwandten von ihrem Haus. Das Haus ist wunderschön, das ist von innen so türkis gestrichen und auch in den Farben entsprechend dekoriert. Ja, das Bild habe ich mir ausgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer so gearbeitet, dass ich eben, also ich habe viel Zeit mit den Mädchen verbracht und mir sind dann immer ganz schnell Ideen gekommen für Bilder. Also aus den Situationen heraus, aus diesen kulturellen Gegenständen heraus. Und aber dieses Bild habe ich mir ausgedacht für Grace. Also sie hat immer sehr gern meine Kleider anprobiert und auf dem Bild ist sie eben auch in meinem Kleid zu sehen. Genau, wir haben sehr viele Bilder miteinander gemacht.
Wie hast du Entscheidungen getroffen, das Bild möchte ich jetzt machen? Also klar, wenn situativ was dabei ist und du hast die Kamera dabei, dann ist es vielleicht die Situation. Aber oder wie bist du vorgegangen? Einfach mit der Kamera immer dabei oder wie muss ich mir das vorstellen?
Unterschiedlich. Also ich habe meistens dann die Nachmittage mit den Mädchen verbracht und mir im Vorfeld auch schon vielleicht eine Situation überlegt. Oder ich bin einfach blind drauf los, habe mich treiben lassen, habe beobachtet. Also einige Bilder entstanden auch wirklich ganz spontan. Also zum Beispiel das Bild mit Jasmin vor dem Spiegel, wo sie sich kämmt. Da ist sie 3 Jahre alt. Und ich finde sie in diesem Zimmer vor, ganz absorbiert von ihrem Spiegelbild. Sie sieht mich, schaut mich an und ja, es wollte sie mich Herausforderungen fordern. Ja, mach doch ein Foto von mir. Also sie konnte leider auch überhaupt kein Englisch. Also wir konnten uns eigentlich kaum verständigen, außer über Kasi.
Und hast du dann gewusst, was in Kasi "Halt das" heißt? Und dann hat sie den Moment so gehalten und du hast schnell die Kamera geholt.
Sie hat einfach gewartet, bis ich mein Bild geknipst habe. Und eben dieses Einvernehmen hatte ich von ganz vielen Mädchen. Also ich wurde auch ganz oft besucht in meinem Zimmer nach dem Motto, mach ein Foto von uns oder mach ein Video von uns. Das war noch viel toller für die Mädchen, wenn ich dann, wenn sie sich irgendwo hingestellt haben, ihren Tanz vorgeführt haben, gesungen haben und ich habe das dann aufgenommen, dass sie sich danach dann anschauen konnten.
Ist denen klar, was du daraus gemacht hast? Also ich denke jetzt so in deutschen Kategorien wie Recht am eigenen Bild und man fotografiert Kinder und also ist das sozusagen einvernehmlich und ist denen klar, was daraus entsteht?
Nein, das denke ich nicht. Also ich bin gerade auch dabei, ihnen ein Buch zukommen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, dass es nicht beim Zoll landet. Das denke ich nicht. Ich habe auch, also ich habe natürlich ihnen immer die Bilder gezeigt, ihnen Prints geschenkt, das versucht zu erklären, aber ich glaube, dass sie es nicht ganz begreifen können, einfach was Fotografie sein kann in unserer europäischen Kultur. Also bei uns kann ja Fotografie noch viel mehr sein als ein Familienschnappschuss oder ein Pressebild in der Zeitung und ich glaube, das wäre ziemlich schwierig zu vermitteln.
Gab es einen Fokus für dich? Das sind alles Mädchen.
Ja.
Gab es einen Fokus? Also hast du gesagt, es geht mir darum, den Alltag abzubilden oder es geht mir darum, Momente abzubilden, die für was Größeres stehen oder gibt es keinen verbindenden Fokus?
Ja, mein Fokus waren eben die Mädchen darzustellen als bestärktes Familienmitglied, als das wichtigste und wertvollste Familienmitglied. Als Persönlichkeiten schon in ganz jungen Jahren, weil sie eben so bestärkt werden von ihren Eltern, von ihren Müttern. Für mich waren die Mädchen eben das oder die Personen, in denen dieses matrilineare System sichtbar wird. in der Ausstrahlung und in dem selbstbewussten Verhalten. Genau deswegen habe ich mich auf die Mädchen konzentriert und habe eben versucht, also ein Gemisch aus inszenierten Bildern und dokumentarischen
Momenten
festzuhalten.
Ja. Gab es einen Anteil? Also weißt du ungefähr, wie viel davon ist inszeniert? Ist es mehr ein Viertel oder mehr, weiß nicht, zwei Drittel?
Inszeniert zwei Drittel, würde ich sagen. Ja. Aber oftmals einfach nachempfunden. Also ich habe was gesehen und wie zum Beispiel Jasmin mit dem Krug auf dem Kopf, die hat immer in dieser Hausecke rumgeturnt. Die konnte sogar bis zum Dach klettern. Und dann habe ich einfach eines Nachmittags gesagt, halt, wir müssen jetzt mal schnell ein Foto machen. Jasmin war auch immer ganz, ganz begeistert und mit dabei. Also zum Beispiel habe ich ja auch ein Bild gemacht von ihr mit einem Hahn auf dem Arm. Also sie hat zum Beispiel in der Dämmerung immer Hühner gefangen und die dann eingesperrt und sie am nächsten Morgen dann befreit.
Gibt es für dich ein Bild, was deine Erlebnisse am besten abbildet?
Nein, das gibt es nicht.
Sondern wenn, dann ist es die gehören zusammen.
Ja. Ich habe auch eigentlich überhaupt kein Lieblingsbild. Ich mag alle.
Wie ist die Idee dazu gekommen?
Ja, das muss ich ehrlich sagen, hat sich so ergeben. Also ich bin im August 2013 nach Indien gereist, weil ich ein Stipendium hatte, ein Artist in Residency in Goa. War dann 4 Wochen in Goa, bin danach nach Rajasthan gereist. Für 2 Wochen wäre gerne noch länger gereist, aber ich habe es alleine als sehr belastend empfunden, leider. Und alleine reisen als Frau in Rajasthan ist einfach sehr anstrengend. Ich wollte ursprünglich nach China reisen, um mein Projekt zu beginnen, über die Musu. Habe dann aber über die Kasi gelesen. Und diese Kultur hat mich dann so gefesselt, dass ich wirklich einen Flug gebucht habe für den nächsten Tag nach Shillong.
Das heißt aber, dir war von vornherein klar, matrilinear, das war das Thema, das war klar für
dich.
Genau,
ich interessiere mich schon sehr lange für matrilineare und matriarchale Kulturen. Und dachte eben, okay, wenn ich schon in Indien bin, dann lerne ich jetzt erstmal die Kasi kennen und kann ja dann weiter nach China reisen. Dazu ist es aber nie gekommen, also diese Reise habe ich dann abgesagt. Ich war dann eine Woche in Shillong, habe dann gemerkt, ich kann in dieser großen Stadt kaum Kontakte knüpfen. Das ist doch sehr anonym und städtisch. Habe mich dann durchs Internet gesucht nach einem Dorf. Habe dann von Maulinong gelesen, es wird ja auch gepriesen als sauberstes Dorf Asiens, dass es eben besonders schön sein soll. Und dann habe ich mich in einen vollgepackten Jeep gesetzt mit 15 anderen Kasi und bin dann da runtergefahren. Es hat 3 Stunden gedauert. Ich wusste auch gar nicht, was mich erwartet, ob ich da irgendwo übernachten kann. Und habe dann ganz schnell eine Familie kennengelernt, die ein Homestay anbietet. Also ein kleines Zimmerchen mit einem Bett, also 4 Quadratmeter groß war das. Genau, wo ich dann wohnen konnte. Und dann wollte ich wirklich nur 2-3 Tage bleiben und mal schauen, was sich so ergibt. Und dann wurden es Wochen und Monate. Also es war ganz ungeplant, dass es dann so lange dauert. Aber ich habe eigentlich schon recht früh gemerkt, dass das hier was ganz Besonderes ist, was mir hier widerfährt und wie viel Glück ich habe und wie offen die Dorfbewohner mir gegenüber sind. Also ich durfte wirklich in fast jedes Haus eintreten und ich wurde immer offen empfangen und eben mit einer extrem großen Gastfreundschaft begrüßt.
Auch viel Vertrauensvorschuss, ne, ja. Ist das Verantwortung dann auch, die du spürst? Also wenn man so viel Vertrauen und Gastfreundschaft auch bekommt?
Ja, also ich hatte eine ganz große Demut. Also das war auch für mich, glaube ich, der größte Eindruck. Das war nicht unbedingt die Kasi-Kultur, sondern die Güte der Bewohner des Dorfes, das eigentlich ein sehr armes Dorf ist. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben so viel gegeben, obwohl sie mich kaum kannten. Die waren so offen mir gegenüber, dass ich wirklich so beeindruckt war über diese Kultur und auch ganz viel dann reflektiert habe über meine eigene Kultur und nachgedacht habe, okay, in Deutschland erfahre ich sowas nicht. Also in einem so reichen Land, wo die Leute noch viel mehr geben könnten oder überhaupt Menschen helfen, die sich verlaufen haben. Also in Indien, da nimmt dich jeder an die Hand und bringt dich zu seinem Ziel. Aber
Ja. Caroline Klüppel ist zu Gast, hat den Bildband und die Ausstellung Mädchenland gemacht, war insgesamt 10 Monate lang im Nordosten Indiens in einem Dorf, was eine der wenigen matrilinealen Kulturen ist, die wir überhaupt noch haben. Jetzt bist du mehr als ein Jahr nicht mehr da gewesen.
Genau.
Mhm. Wie ist das Gefühl, wenn du heute zurückdenkst?
Ich denke sehr, sehr gerne zurück und es ist ein ganz warmes Gefühl und ich hoffe wirklich, dass ich nochmal zurückkehren kann. Es ist nur leider sehr weit.
Hast du Kontakt noch?
Ja, auf jeden Fall. Also wir telefonieren noch regelmäßig.
Okay, das funktioniert dann auch mit Englisch Brocken und den Brocken Kasi,
genau,
die du gelernt hast.
Genau, es geht eigentlich, glaube ich, auch viel mehr darum, mal kurz die Stimme zu hören. Und auch wenn man sich nur sagen kann, bei dir alles gut ist oder so, das reicht ja schon. Oder ob es den Kindern gut geht und dass ich die dann auch mal ganz kurz am Telefon habe.
Habe ich das richtig verstanden, dass du auch das ganze Projekt erstmal aus eigener Hand finanziert hast?
Ja, genau.
Da gab es keinen Geldgeber dahinter.
Nein, also nach meinem Studium habe ich ein Jahr lang gejobbt, um mir das Startkapital anzusparen für ein eigenes Projekt. Also ich wollte gerne ein Langzeitprojekt machen. Genau, ich hatte dann, ich weiß nicht, 5.000 Euro zusammen. Das hat dann erstmal gereicht.
Westliche Frage, also im Sinne von, hat sich das gelohnt? Also verdienst du jetzt mit Bildband und Ausstellung in irgendeiner Art und Weise Geld? Weil die Zeit, die du da verbracht hast, könnte man ja auch als Arbeitszeit im gewissen Sinne bezeichnen, nicht nur als Erfahrung. Also gibt es da irgendwie ein Rückeinkommen zu?
Ja, also ich habe nie erwartet, dass es so einen tollen Rücklauf gibt. Also ich hatte wirklich Glück. Das Projekt wurde international veröffentlicht, in der New York Times.
Du hast
Times,
viele Preise damit, genau, auch gewonnen.
Genau, in der National Geographic. Dann habe ich einen hochdotierten Fotopreis gewonnen, den Felix Schöller Award. Das Projekt wurde international ausgestellt, also unter anderem auch 2-mal in Indien, was mich sehr, sehr gefreut hat, in Delhi und in Chennai. Mit diesem Rücklauf habe ich gar nicht gerechnet. Und dieser Rücklauf ist eigentlich die tollste Währung, die man zurückbekommen kann. Es hat sich schon auch finanziell ausgezahlt, ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, es war ein lukratives Geschäft.
Darum ging es ja auch nicht. Genau. Es ging ja nicht darum zu sagen, ich verdiene damit Summe X oder irgendwie sowas. Ja. Was hast du, wenn du unter das Projekt jetzt ein bisschen Bilanz ziehst, auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand, was hast du gelernt über die Kultur, über dich?
Also mein erster Eindruck von dieser Kultur war unheimlich positiv. Was wahrscheinlich auch daher rührt, dass ich gerade aus Rajasthan kam und als Frau es unheimlich schwer hatte. Dann bin ich in Meghalaya angekommen und wurde ja fast schon ignoriert von den Männern, was mich sehr erleichtert hat. Und genau, dann war ich in Mao Lenong. Da hat es dann einige Wochen gedauert, bis ich eben auch negative Aspekte wahrgenommen habe. Zum Beispiel, die daher rühren, dass Männer eben nicht gleichgestellt sind den Frauen, dass sie eben Nachteile haben in Bezug auf das Erbrecht, in Bezug auf das Sorgerecht für Kinder. Meine größte Erfahrung war eigentlich, dass eben sobald eine Gesellschaft nicht gleichberechtigt funktioniert, sich immer Probleme ergeben, auch in matrilinearen Gesellschaften. Ja, dass es eben nicht gut ist, ein Geschlecht zu benachteiligen, weil eben dieser verantwortungslose Habitus der Männer eben daher rührt, dass sie quasi untergebuttert werden in der eigenen Kultur. Und ein interessanter Aspekt ist eben auch die SRT. Das ist eine Männerbewegung, die sich schon 1960 gegründet hat in Shillong. Sie zählt jetzt ungefähr 4.000 Mitglieder. Und die wurden dann kurz nach ihrer Gründung 1960 von einer Gruppe von Frauen zerschlagen, hat sich dann 1990 neu gegründet und kämpft seitdem für die Emanzipation des Mannes. Genau, und sie haben auch schon versucht, die Verfassung zu verändern. Und sind damit natürlich nicht durchgekommen. Also dieses matrilineare System ist natürlich in der Verfassung von Meghalaya verankert und die Männer können daran nichts rütteln, auch wenn Männer natürlich die Regierung stellen. Also die Kasi-Kultur ist eben doch geprägt von einer Politik mit patriarchaler Ausrichtung, aber diese Politik kann natürlich in dem System nichts verändern, auch wenn sie das gerne möchte.
Gibt's was, wo du für dich sagst, das ist eigentlich das, was du am meisten über dich gelernt hast?
Ja, also was ich vor allem mitgenommen habe, ist vor allem die Reflexion über meine eigene Kultur, den Umgang mit Luxusgütern, die ich zur Verfügung habe. Also ich würde nicht sagen, dass mich die Kasi-Kultur besonders geprägt hat, sondern eher das Leben in einem indischen Dorf, was von Armut geprägt ist und wo die alltäglichen Sorgen und Nöte einfach so existenziell waren. Also an mir sind sie abgeprallt, aber ich habe ja sehr eng mit der Familie zusammengelebt und ich habe wirklich alles mitbekommen. Also die Sorge, wenn ein Kind krank ist, ob man in welches Krankenhaus man fährt, was man sich an Medikamenten leisten kann oder halt wenn irgendwas kaputt geht oder ja, wenn man daran denken muss, wie man das College bezahlt für die Tochter, die bald quasi nach Shillong ziehen muss.
Genau, das heißt, es macht vor allen Dingen, wenn man wiederkommt, bewusster für das, was wir hier haben. Es macht demütiger ein Stück.
Auf jeden Fall. Und das werde ich nie vergessen. Und das habe ich für mich gelernt, diese Sorglosigkeit schätzen zu lernen, was mit der ich mein Leben führen kann.
Sag uns zum Schluss einmal, du hattest ursprünglich vor, nach China zu fahren.
Ja.
Nachgeholt?
Ja, das habe ich nachgeholt. Genau, im Sommer 2015 bin ich dann das erste Mal nach China gereist. Ich hatte auch das Glück, ein Stipendium zu bekommen für die Reise. China ist ein bisschen teurer, auch durch die Tatsache, dass ich eben immer einen Übersetzer an meiner Seite brauche. Genau, und bin jetzt 3-mal schon in China gewesen, habe das Projekt auch fast abgeschlossen.
Auch Material, genau,
System. Ich war dann, habe dann 3 Monate bei den Musso gelebt. Das ist eines der letzten Matriarchate der Welt. Genau, und diese Kultur ist eben sehr faszinierend, weil sie darüber funktioniert, dass ein weibliches Familienoberhaupt eben diese die finanzielle Verantwortung für alle Familienmitglieder übernimmt und die Kinder von ihr auf ewig in ihrem Haus wohnen bleiben. Und sie eben diese Wanderehen auch praktizieren. Das heißt, Ehepartner sehen sich nur nachts, wenn der Ehemann zur Ehefrau läuft in das Haus. Genau, diese Kultur wird gerade untergraben, vor allem durch Abwanderung und Tourismus. Und
das heißt, da wolltest du nochmal auch bewusst drauf gucken können.
Genau, ich habe dann ein Projekt über die alten Matriarchinnen gemacht. Also wirklich wahrscheinlich eine der letzten Musso-Generationen, die eben noch diese alten Riten praktizieren.
Die Ausstellung und der Bildband heißt Mädchenland. Du warst insgesamt 10 Monate in einem der letzten matrilinearen Systeme, die wir überhaupt noch haben. Du warst heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Die Bilder von Caroline könnt ihr bei uns auf der Homepage zumindest zur Auswahl auch sehen. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.